Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer Wertschätzung, die direkt mit einem Geständnis beginnt. Und zwar, manchmal, wenn ich nicht gut einschlafen kann, dann überlege ich mir, wenn ich die Fähigkeiten dazu hätte, was für ein Spiel ich gerne entwickeln würde. Und eine Aufbausimulation in der menschlichen Frühzeit, das gehört so zu meinen Favoriten. Das ist eine Idee, die ich schon lange, lange mit mir herumtrage. Und ein Entwicklerteam namens Madruga Works haben diese Idee jetzt verwirklicht, mir quasi geklaut und ein Spiel namens Dawn of Man veröffentlicht. Und das habe ich mir direkt angeguckt, direkt an dem Tag, als es erschienen ist. Ich musste es mir direkt ansehen, wie sie mit meiner Idee umgegangen sind und kehre jetzt zu euch nach einigen Spielstunden mit einer Wertschätzung zurück. Und damit das nicht zu einem Monolog wird, muss ich das natürlich nicht alleine machen, sondern ein weiteres Mal ist der liebe Sebastian mit dabei. Hallo Sebastian.
Hallo lieber Dom, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bevor wir uns dem Spiel widmen, möchte ich dich gerne einhänkeln mit dem Arm und auf einen kleinen Umweg führen.
Ja, ich bin gespannt, wo es jetzt hingeht.
In die Steinzeit natürlich. Ich habe angesichts des Spiels gar nicht so sehr, des Themas gar nicht so sehr vorher das Spiel recherchiert. Das erschien relativ überblickbar. Da bin ich auch gespannt, was du dazu erzählst. Aber ich habe mir mal gedacht, es ist Jahrzehnte her, dass ich das in der Schule gelernt habe. Was ist eigentlich die Steinzeit? Und habe vieles gelernt. Also der Begriff Steinzeit ist extrem weit gestreckt. Das Spiel laut Beschreibung bildet eine Zeitspanne von 10.000 Jahren ab, die sich von der Steinzeit bis zur Eisenzeit erstreckt. Die Steinzeit selbst beginnt aber sehr viel, also der Abstand ist viel größer. Deswegen denke ich, die werden in der Mittelsteinzeit anfangen, beim Beginn des Holozän, des Erdzeitalters, in dem wir uns jetzt immer noch befinden. Habe ich recht?
Ach, das ist schön. Das ist wie so 11.15 Uhr in der Schule. Jemand hat ein Referat 20 Minuten vorbereitet zur Steinzeit und du sitzt dann und denkst so, ja, genau, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Du sagst es ganz, ganz genau, das Spiel beginnt in der Steinzeit, eine Zeit, die man eigentlich schon auf über 2,6 Millionen Jahre zurück in die Vergangenheit datieren könnte. Das Spiel macht es ein bisschen straffer. Es gibt im Grunde dort, lass mich kurz nachzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Epochen. Das kann man sich so vorstellen. Die unterscheiden sich so in etwa wie bei Age of Empires, so der große Klassiker, so mit Feudal, Zeit, dunkles Zeitalter und so weiter. Also durch die schreitet man relativ zügig durch. Also man braucht gar nicht mal so lange, wie man jetzt vielleicht denken könnte. Und genau, das ist so der Kern des Spiels.
Jo, und ich würde gerne mal ein bisschen was zur realen Steinzeit, also die Mittelsteinzeit vor circa 10.000 Jahre vor Christus fing das an, bis zur Eisenzeit, wo das Spiel endet, die bis 500 Jahre nach Christus andauert. Wieso interessiert dich das so? Wieso ist das dein Traum? Was ist daran so spannend? Ist es einfach das unverbrauchte Setting oder ist auch die Entwicklung der Menschheit in dieser Phase interessant?
Also das ist tatsächlich eine sehr gute Frage und zwar das Interesse an diesem Setting, warum ich schon immer Lust hatte, da so ein Spiel mal zu machen, ist, weil das ein Setting voller Einschränkungen ist. Also wenn du in der menschlichen Frühzeit unterwegs bist, heißt es, du hast relativ kleine Menschengruppen, ich sag mal so 10 bis 30 Leute maximal und zwischen denen musst du ja dann in der Theorie zumindest deine Aufgaben aufteilen. Jedes Individuum ist wichtig. Alle Fähigkeiten von jeder einzelnen Person müssen richtig eingesetzt werden, damit die Gruppe überlebt. Und Überleben selbst ist ja auch nicht so einfach. Es gibt noch in der Steinzeit große, große Tiere, die einem sehr gefährlich werden können. Die Mammutjagd, eine riesige strukturelle Herausforderung, logistische Herausforderung. Und wenn da jemand stirbt, dann tut das halt richtig weh, weil da geht dann jemand verloren, der halt womöglich Skillsets hat, die andere in der Gruppe nicht haben. Und diese vielen Einschränkungen machen halt in meinem Kopf sind die ideale Grundlage eigentlich für ein Spiel und vor allem für eine Aufbausimulation, wo du dann wirklich, und da muss ich es nochmal betonen, in der Theorie auf jede mögliche Ressource möglichst gut achten musst. Und deswegen war ich eben so gespannt, was Dawn of Man damit anstellt. Und das kann ich direkt vorwegnehmen. Die Ideen, die ich da quasi hatte, so in meinem kleinen Kopf, gibt es dort auch. Aber das Spiel geht viel, viel freundlicher damit um und bestraft einen nicht dafür, wenn ein Gruppenmitglied mal tatsächlich sterben sollte. Also das kann ich direkt sagen. Es ist nicht so knallhart, wie es das Setting eigentlich hergeben würde.
Sehr schön, was du dir vorstellst, hat ja schon fast XCOM-Anstriche, so Permadeath, ja, genau. Spezialisten, die da im Herz liegen, die du nicht sterben sehen willst. Ja, da hast du ja immer noch eine Chance, das irgendwann mal zu verwirklichen, wenn du so wahnsinnig bist und tatsächlich irgendwann ein Spieldesigner bist. Eine andere Sache, die Menschheitsgeschichte generell angeht, wenn man so weit in die Vergangenheit zurückblickt, ist ja, dass da sehr viele Klischees, die man aus anderen Aufbauspielen kennt, gar nicht so einfach umzusetzen sind. Was Landwirtschaft angeht, was Siedlungsbau angeht, Städtebau und Straßen. So viel davon war doch vor 10.000 Jahren noch gar nicht, oder?
Also die Entwickler haben sich da tatsächlich eine ganz spannende Zeitabschnitt genommen, denn man ist da so direkt von der Schwelle vom Nomadismus, also da im Spiel selbst sind die Leute schon in Hütten unterwegs, aber leben noch von der Jagd und vom Bärensammeln. und sind kurz vor der Schwelle zur Landwirtschaft und zur Domestizierung von Tieren und zur Domestizierung von Pflanzen. Und das gibt dem Spiel eine ganze Menge an Features, die dann tatsächlich da auch nach und nach so durchkonjugiert und dekliniert werden. Also in den ersten Frühphasen des Spiels, so Paläolithikum und Mesolithikum, da ist man eigentlich nur damit beschäftigt, diese Gruppe am Leben zu halten und immer im Sommer nach Tieren zu jagen und das Fleisch dann möglichst schnell zu trocknen und im Winter einzulagern. Und erst so ab der zweiten Spielhälfte kommen so Aspekte dazu, die dem Spiel nochmal eine ganz neue Seite geben, wie eben Landwirtschaft, wie Pflanzen domestizieren, wie Tiere einfangen. Und das ist schon ganz spannend, also dass dieses Spiel sich da klugerweise so positioniert, dass es möglichst viele Features da abschöpfen kann.
Na dann, sprechen wir doch mal ein bisschen genauer über das Spiel, wie es sich spielt. Ich habe gesehen, es ist praktisch so eine 3D-Landschaft, die man eher so aus der Vogelperspektive oder so einer leicht schrägen Draufsicht anschaut, in der nicht bloß deine Leute unterwegs sind, sondern auch Tiere, sowas wie Bären habe ich da in Screenshots und Videos gesehen oder Elche. Wie groß ist denn diese Spielwelt und wie organisch? Also passieren da von sich allein Dinge? Du hast gerade Winter und Jahreszeiten angesprochen. Was ist denn das für eine Welt, in der du anfängst?
Also wer schon mal irgendwie auch nur einen flüchtigen Blick auf so Spiele wie Banished oder Foundation geworfen hat, der wird sich sofort erstmal zu Hause fühlen. Das heißt, man hat eben diese kleine Gruppe, mit der zieht man dann eine Siedlung hoch. Die Welt selbst ist ziemlich, ziemlich groß und das messe ich mit Scrollen. Also wenn ich die Maus an die Bildschirmecke bewege, dann bewegt sich eine ganz schöne Weile lang, bis man ans Ende der Karte kommt. Allerdings sieht man von der oder bekommt von der eigentlich bewusst kaum was mit. Wirklich interessant ist nur das unmittelbare Siedlungsumfeld. Das ist auch vorausgewählt, also es ist nicht wie in Civilization oder so, dass man ewig herumziehen kann und dann sagen kann, hier ist schön, hier möchte ich siedeln. Stattdessen kann man vor jedem neuen Spiel, ich glaube von 6 möglichen Startpositionen in so einem mitteleuropäisch klimatisierten Kontinent auswählen und dort startet man dann auch wirklich. Mhm. Das heißt, da sitzen dann auch schon so 5-6 Leute ums Lagerfeuer rum und dann beginnt man eben damit, die Hütten hochzuziehen. Und bevor du noch was fragst, Aha. Du hattest nämlich noch was anderes gefragt, das habe ich jetzt nicht vergessen. Und zwar wie organisch die Welt ist, genau. Es ziehen da ganz viele Tiere rum und ich erwähnte ja schon, für die Jagd ist es ziemlich relevant zu schauen, was für Tiere in der Umgebung sind. Also da gibt es Mammuts, aber da gibt es auch Steinböcke, da gibt es wilde Schafe, da gibt es wilde Esel, wilde Pferde, all das. Und die bewegen sich so am Lager vorbei, aber also von einem organischen Wildleben sind wir da, glaube ich, ganz weit entfernt. Also in den warmen Jahreszeiten tauchen halt dann Tiere irgendwann auf, die ploppen dann da so in der Umgebung auf, ziehen manchmal auch ziemlich ratlos durch deine Siedlung durch, also bekommen auch nicht so richtig mit, wo sie gerade sind. Und im Winter verschwinden sie halt wieder. Und das ist so, was man sich da an organischer Tierwelt momentan vorstellen
kann. Gibt es nur Sommer- und Winterzeit? Wird dann einfach der Schalter umgelegt oder geht das so ein bisschen nahtloser?
Also es gibt tatsächlich alle 4 Jahreszeiten und die laufen sich voll wie so ein Ladebalken. Also wenn Frühling beginnt, dann beginnt sich so ein Balken zu füllen, dass man sieht, wie weit der Frühling quasi ist. Und das ist tatsächlich relevante Informationen und nicht einfach nur, dann verändert sich das Aussehen der Spielwelt, weil manche Pflanzen wachsen natürlich nur zu bestimmten Jahreszeiten, manche Tiere sind zu bestimmten Jahreszeiten unterwegs. Im Winter wird es natürlich kälter und dann müssen die Leute häufiger in die Wohnung oder in die Hütte zurückkehren. Also das ist schon relevant und hat tatsächlich Auswirkungen auf das Spielerlebnis.
Okay. Kann es auch mal passieren, dass ein Wildtier angreift, dass so ein Bär mordend durch die Siedlung zieht? Oder ist das wirklich eher so ein Tier im Spiel, so ein Gameplay-Ressourcenelement, was sonst keine Bedeutung hat?
Also die Tiere, die wehren sich tatsächlich schon, also die sich auch wirklich wehren könnten, also Bären zum Beispiel, wenn du die angreifst oder jagst, dann greifen die auch zurück an sozusagen. Es ist aber mir noch nie passiert, dass wirklich ein Bär oder ein Wolf oder so wirklich in die Siedlung kommt und versucht, meine Schafe zu reißen oder meine Bewohner anzugreifen. Nur wenn ich denen zu nahe komme, dann greifen die an und das kann ich auch direkt sagen, eine wirkliche Bedrohung, so wie es der Dom kann nicht einschlafen, sich mal ausgemalt hat, dass es dann wirklich zu haarsträubenden Momenten kommt, in denen Menschenleben auf dem Spiel stehen. Dazu kommt es, also Leute können sterben, aber es ist leider ziemlich egal. Also die Gruppe, die hält ziemlich viel aus, auch wenn sie noch klein ist, bis da wirklich mal jemand stirbt, muss schon was passieren. Und wenn dann wirklich mal Leute sterben später, dann bist du normalerweise schon so groß mit deiner Siedlung und hast da 50, 60, 70 Leute wohnen, dass dir das gar nicht mehr wehtut. Also das ist so ein Ding, da kann ich direkt sagen, das Spiel ist da nicht so hart, wie es sein könnte.
So rein mechanisch ist da Banished und Foundation einfach ein guter Vergleich. Man markiert Gebiete, wo Dinge gebaut werden müssen. Die Leute kümmern sich, man baut so simple Ressourcenketten. Sowas?
Also grundsätzlich ja. Also wer das nicht kennt, nochmal ganz kurz erklärt, man in so diesen Aufbausimulationsspielen der Marke Banished Foundation und so weiter und eben auch erstmal auf den ersten Blick Dawn of Man, funktioniert das so, dass man eben Strukturen vorgibt und sagt, hier wäre schön, baut mal ein Haus oder hier ist ein Wald, erntet den und holzt den ab, dass dann die Leute auch drauf losziehen. Der große Unterschied ist allerdings, dass du normalerweise in diesem Genre Berufe verteilen musst. Das heißt, du klickst das Holzfällerlager an und dann steht da, okay, hier können 4 Holzfäller arbeiten und dann verteilst du den Beruf 4-mal. Und die Leute, die dann Holzfäller sind, die machen auch nichts anderes mehr, bis du ihnen einen neuen Beruf gibst. Und Dawn of Man macht was ganz Spannendes. Das Spiel sagt nämlich, man kann keine Berufe festlegen, man kann nur Arbeitsgebiete festlegen. Das heißt, wenn ich zu Spielbeginn sage, okay, hier ist das Arbeitsfeld, wo die Bären geerntet werden sollen, hier wird der Wald abgeholzt und hier wird der Fluss nach Fischen abgefischt, dann fangen die Leute an, das nach eigenem Gutdünken zu tun. Also die setzen dann selbst Prioritäten und sagen, okay, wir brauchen gerade Fisch, deswegen gehe ich jetzt fischen oder wir brauchen Holz, deswegen gehe ich Holz hacken. Und dieses System, kann man sich ja denken, steht und fällt mit der Intelligenz der KI oder wie gut die eben abschätzen kann, was gerade wichtig ist. Und da war ich sehr, sehr überrascht, denn das funktioniert in weiten Teilen sehr, sehr gut. Und wenn es mal nicht funktioniert, macht das Spiel eine Spielmechanik draus. Was ich damit meine ist, es gibt so einen Faktor, der heißt Überlastung. Und wenn du nämlich zu wenige Bewohner in der Siedlung wohnen hast, aber zu viele Aufgaben verteilst, dann können die nicht mehr richtig einschätzen, was wichtig ist und sind überlastet und überarbeitet. Und dann steigt bei denen quasi der Stresslevel und dann werden die krank und können gar nichts mehr machen. Ui. Das heißt, das Spiel oder die Entwickler, die wussten oder die rechneten mit dieser großen Möglichkeit, dass eben der Spieler die Leute überfordert oder die KI überfordert und haben dann eine eigene Spielmechanik eingebaut. Und das ist halt super klug und es funktioniert extrem gut. Also das wirklich mein Hut mehrfach gezogen. Das ist eine tolle Idee, die toll aufgeht.
Also musst du dich selbst ein bisschen bremsen in deiner Planungswut und in deinem Min-Maxing und in deinem Micromanaging, dass du nicht zu viel anklickst, zu viel auf den Weg bringst. Du musst auch Dinge einfach mal passieren lassen.
Genau, also da gab es eine Szene in meinem Spiel zum Beispiel, da bin ich dann, ich war vom Wechsel, glaube ich, ins Paläolithikum oder so, wo ich dann plötzlich die Möglichkeit bekommen habe, meine Hütten aufzuwerten. Also am Anfang waren es einfach nur Holzhütten, wirklich ein paar Stäbe zusammengelegt, dass man drunter liegen kann quasi und bekam jetzt die Möglichkeit, Lehmhütten zu bauen, die quasi größer sind und mehr Wärme und Schutz bieten. Und wie ich es halt gewohnt war von vergleichbaren Spielen, dachte ich, wenn ich eine Hütte anklicke und dann auf Upgrade quasi drauf drücke, dann passiert das augenblicklich. Und habe dann alle meine 25 Hütten anvisiert und dann gesagt, hier Upgrade bitte. Aber was passiert ist, dass alle Bewohner aus ihren Hütten rausgekommen sind, haben ihre alten Hütten abgebaut und wollten dann mit den Ressourcen, die sie jetzt brauchten für die abgegradeten Hütten, die Dinger neu bauen. Das war allerdings so eine große Belastung für diese Arbeitskreisläufe, die es auch vorher schon gab. Also plötzlich gab es so viel mehr zu tun, dass so viele Leute krank geworden sind, sich einfach hingelegt haben und quasi Burnout sozusagen hatten und nicht mehr wussten, was sie machen sollen. Und das hat mich viel, also die Situation hat sich dann gelöst, aber es hat sehr, sehr lange gedauert, bis die Leute damit klarkommen, dass sie alle kein Zuhause mehr haben und jetzt alle gleichzeitig ihre Hütten aufwerten müssen. Und da muss ich aber auch sagen, das war auch meine Schuld. Das hätte ich mir auch denken können, dass das eben in dem Spiel nicht so funktioniert wie in anderen. Und die haben es ja dann auch hingekriegt, aber das ist so ein schönes Beispiel, das hat eben mal gezeigt, wenn die Leute überarbeitet sind, dann geht auch erstmal gar nichts mehr.
Bringt das Spiel dir seine Regeln und seine Spielweise gut bei oder musstest du viele dieser Erkenntnisse durch Trial and Error gewinnen?
Also ich glaube, wer sich in dem Genre einigermaßen auskennt, der kommt da auch erstmal ohne Tutorial gut zurecht. Mhm. Also es gibt kein Tutorial, aber es gibt so klassische, häufig gestellte Fragenkästen, die man dann so nachlesen kann. Die sind relativ kurz und prägnant, helfen aber auch weiter, wenn man mal nicht vorankommt. Zum Beispiel gibt es im Spiel einen Moralwert bei jedem Einwohner und habe ich auch erst nicht gewusst, was diese Moral eigentlich soll. Und habe ich das ganz kurz nachgelesen und erfahren, aha, wenn Leute sterben, dann sinkt die Moral und dann sinkt auch die Produktivität. Und die Moral kann man steigern, wenn man irgendwie zum Beispiel einen Totempfahl aufstellt und dann können die Leute dort beten und dann geht es ihnen wieder besser. Also solche Dinge erklärt das Spiel gut. Ich kann jetzt nicht so richtig einschätzen, wie es für jemanden ist, der noch nie in so einem Genre unterwegs war, weil mir diese Perspektive einfach persönlich fehlt. Aber ich als jemand, der so regelmäßig sowas spielt, der wusste sofort Bescheid und so ein paar Dinge, wie eben diese Hütten, das hätte ich mir eben auch ein bisschen denken können, weil das Spiel bei vielen Aspekten es sehr genau nimmt, also sehr ins Detail geht. Ja. Und das ist eben auch so ein Aspekt.
Ist das Spiel gut lesbar? Kannst du Probleme gut erkennen? Zum Beispiel, dass Leute überlastet sind oder dass irgendeine von diesen Aufgaben, die du verteilt hast, vielleicht nicht so richtig erfüllt wird, wenn es irgendwo Probleme in der wahren Wirtschaftskette gibt. Ich weiß jetzt nicht, in welchem, wie komplex die in dem Spiel sind, aber ist das, Kann man das auf einen Blick erkennen? Muss man sich durch Menüs wählen und wühlen oder durch Listen? Oder gibt es sowas wie Lenses, verschiedene Farbmodi, die dir anzeigen, wo es Probleme gibt oder nicht?
Es gibt eigentlich im Grunde drei Möglichkeiten, woher man die Informationen aus der Spielwelt bekommt. Zum einen ganz, ganz klassisch so Notifications, die quasi so am Bildschirmrand dann reinploppen und sagen, hey, dein Bewohner Turka ist gestorben, weil er super alt ist. Oder hey, ein Höhlenbär hat das Kind Malabar gerissen oder so. Das sind so Informationen, die bekommst du da.
Ist das ein Event, das mit dem Höhlenbär? Ist das einfach so ein Zufallsevent? Weil du hast ja vorhin gesagt,
da habe ich ein Kind aus Versehen auf die Jagd geschickt und das hatte ich mir, da habe ich nicht so richtig drauf geachtet, wen ich da eigentlich anklicke und das war natürlich dann voraussichtbar. Also, genau, aber das ist eben auch was Schönes, das spielt das Spiel dann durch. Also das lässt mich dann auch die Folgen dieser Handlung dann nacherleben. Also das ist eine Informationsebene. Eine andere ist, im Spiel selbst tragen die Einwohner dann so eine Art Icon über dem Kopf, wenn es ihnen nicht gut geht oder wenn sie krank sind. Und das sind übrigens Icons, habe ich jetzt auch dann gesehen, die recycelt wurden von den Entwicklern aus ihrem Spiel Planet Base, auch eine Aufbausimulation, glaube ich, aus dem Jahr 2015, da haben sie halt die Icons von damals genommen, aber hat mich nicht gestört, also hätte ich das nicht gewusst, hätte ich das auch nicht gedacht, dass das aus einem Sci-Fi-Spiel kommt. So. Und die dritte Informationsquelle ist die wahrscheinlich Leute, die im Genre unterwegs sind, am ehesten noch kennen, das sind so richtige Menüs, also du kannst dir dann beliebig viele Fenstermenüs auf dem Bildschirm ziehen und dann gucken, wie viele Ressourcen werden gerade produziert, wie viel Nahrung wird gerade eingelagert, wie geht's meinem Dorf, wie sind die Leute drauf? Also das sind die drei Informationsquellen. Man kann das recht reduzieren, dass man nicht so viel gestört wird, aber man kann auch ziemlich viele Einblendungen anbringen. Ja.
Also genau wie bei Banish und auch das Foundation, über das wir vor einer Weile gesprochen haben, kann man sich da so Werkzeuge und Infofenster über den Bildschirm pflastern nach eigenem Gutdünken.
Genau, ja.
Ich habe den Eindruck, dadurch, dass es nicht so viele Menschen gibt in der Siedlung, die du aufbaust, dass du ein bisschen eine persönliche Beziehung hast. Also jeder Einzelne ist ein bisschen mehr wert. Ist das so oder ist das irgendwann dann auch einfach nur eine große, gesichtslose Masse an Leuten, die du hochziehst? Und wie groß wird das Spiel in der maximalen Ausbaustufe?
Ja, das ist eben so ein Punkt, der hat mich so ein bisschen oder wahrscheinlich sogar am meisten enttäuscht. Das war eben das, was ich mir in meinen schlaflosen Nächten immer ausgemalt hatte, dass eben jeder einzelne Charakter wichtig ist. Jeder Einzelne entwickelt Fähigkeiten, die sinnvoll eingesetzt werden müssen. Aber das ist da leider überhaupt nicht der Fall. Also jeder kann alles machen, außer du schickst eben Kinder auf die Bärenjagd. Das funktioniert nicht so gut. Aber die Menschen selbst können erstmal alles gleich gut und werden auch nicht besser. Also Menschen, die 50 Jahre lang Holzbäume fällen, die können das immer noch genauso gut wie am ersten Tag. Das ist in anderen Spielen anders, wo man Leute auch wirklich zu Spezialisten trainieren kann. Da ist es leider nicht so. Und auch sonst geht denen jede Individualität ab. Also die haben so Sim-ähnliche Werte wie Durst und Müdigkeit und Moral und all das. Aber das laden die von alleine auf sozusagen. Die gehen schlafen, wenn sie müde sind. Die gehen beten, wenn ihnen danach ist. Die arbeiten, wenn sie Zeit haben. Da geht jede Individualität verloren. Und auch wenn jemand stirbt, auch in den kleineren Gruppen zu Spielbeginn, wenn wir so mit 15 Leuten zu tun haben, das tut nicht weh, weil früher oder später kommen neue dazu. Und das war nie so, dass ich dann dachte, oh je, jetzt weiß ich nicht, ob ich den nächsten Winter aushalte. Und später ist dieses Problem völlig vom Tisch. Da habe ich dann, also von später, da meine ich jetzt so nach, sage ich mal, 2 Spielstunden, da habe ich dann eine Siedlung von 60, 70 Leuten Größe. Und wenn da halt mal ein Bär auch nur in die Nähe dieser Siedlung kommt, dann ist der weg. Dann ist der sofort gejagt und sofort tot. Und meine Siedlung wird wirklich zu einem, also die wälzt sich dann so durch die Landschaft. Also die bewegt sich nicht, aber die wird so eine Riesenmacht so. Also ich habe überhaupt keine Sorge mehr gehabt. Die Landwirtschaft, sobald die mal angerollt ist, ich war niemals irgendwie in der Situation, dass ich keine Nahrung mehr hatte für all die. Im Gegenteil, ich konnte gar nicht so schnell Häuser bauen, wie ich wollte, um diese Überschüsse an Nahrung zu verteilen. Also das war dann so vom Balancing her, wo ich dachte, also Überlebenskampf ist das schon lange nicht mehr. Und auch wenn dann mal Räuber tatsächlich angreifen, ab und zu greifen so KI-Gruppen an, so von 3 bis 12 Hanseln, die dann halt vorbeikommen mit Speeren. Und das gibt, also da habe ich mir auch gedacht, die greifen erst ab dem Neolithikum an. Das ist ein relativ fortgeschrittenes Zeitalter dann schon. Und vorher gibt es keine Angriffe. Und zu dem Zeitpunkt hast du schon Siedlungen, die 60 Leute groß sind. Und wenn da 3 Räuber ankommen, dann klickst du so einen Button, der heißt irgendwie Alarm, Alarm. Und dann greifen alle deine Bewohner zu Waffen und plötzlich hast du da ein stehendes Heer von 60 Leuten, die eben gleich gut alle kämpfen können und machen halt diese Räuber sofort nieder und looten die auch sofort. Also holen die sofort die Kleidung von denen und die Gegenstände, die sie getragen haben. Also da gab es niemals irgendwie Situationen, wo ich dachte, meine Gruppe ist wirklich in Lebensgefahr.
Ja, aber stimmt, was du gerade erwähnst. Es gibt ja das Element, dass sogar die einzelnen Figuren so eine Art Inventar haben und bestimmte Kleidung haben und die auch vom Boden aufheben und Werkzeuge in die Hand nehmen. Das gibt das Fundament für für so ein bisschen individuelle Charaktere ist ja da, aber sie scheinen es nicht genutzt zu haben, die Entwickler.
Das ist ganz spannend mit diesem Inventar, da habe ich auch erst nicht gewusst, mit was ich da rechnen kann, aber die machen da tatsächlich ganz kluge Dinge. Also wenn dann Winter ist, dann gehen die in ein Vorratslager und ziehen sich wärmere Kleidung an und tauschen die gegen die luftige Kleidung aus, die sie eher im Sommer tragen. Oder sie holen sich die korrekten Werkzeuge, die sie brauchen für ihre Arbeit. Und wenn sie zum Beispiel ein Knochenmesser haben, aber es gibt mittlerweile schon Eisenwerkzeuge, die besser sind in dem, was sie tun sollen, dann tauschen die auch selber aus. Also das funktioniert wirklich erstaunlich gut. Aber jede Möglichkeit zur Individualisierung, also dass du wirklich denkst, dieser Typ hier, der jagt seit 40 Jahren und der ist der beste Jäger der ganzen Welt, der geht nur in den Wald und dann kommt das Fleisch von alleine angelaufen quasi, das gibt's halt gar nicht. Und das ist so ein bisschen schade.
Auch so Spezial-Items scheint es ja nicht zu geben. Eben Uniques oder einzigartige Dinge.
Nee, also du kannst nicht irgendwie bei einem Reh den goldenen Bogen des Jagens oder so finden.
Das wäre toll.
Das wäre super. Nee, das gibt's nicht. Nee, also das bleibt da alles sehr, sehr am Boden.
Okay. Nochmal auf dieses KI-System, dass sie sich einfach um ihre Arbeitsaufträge kümmern. Was ist denn, wenn man eine Arbeit besonders wichtig ist? Jetzt zum Beispiel kurz bevor der Winter reinbricht, genug Feuerholz, jetzt nur mal so aus der Luft gegriffen, keine Ahnung, ob es das da gibt. Hast du wenigstens die Möglichkeit, da irgendwie zu sagen, Alarm, bitte das da priorisieren? Oder ist die ganze Interaktion mit dem Spiel eher so, Befehle vergeben, Zonen markieren, warten, wie sich das von alleine auflöst?
Also was den Bau von Gebäuden angeht, da ist es relativ einfach, da kann man Prioritäten setzen und sagen, hey, dieses Gebäude hier ist super wichtig, dass ihr das zuerst baut, aus welchem Grund auch immer. Meinetwegen ist es ein Warenhaus, ein Lagerhaus, wir brauchen ganz dringend einen Ort, wo wir Dinge einlagern können. Baut das zuerst, dann machen die das auch. Bei Rohstoffen sammeln ist es ein bisschen schwieriger, weil da setzt du eben nur diese Bereiche, kannst dort aber keine Prioritäten verteilen. Das heißt, du musst dann so ein bisschen umständlich über so ein Einlagerungssystem arbeiten. Das heißt, wenn du zum Beispiel in deinem Beispiel Holz brauchst, dann gehst du zu den anderen Lager oder zu den anderen Sammelgebieten und sagst, okay, sammelt jetzt bitte mal nur 5 Nahrung statt 50 und dadurch produzierst du ja automatisch Freizeit, ne? Und dann wissen die Leute, okay, jetzt habe ich keine Aufgabe mehr hier, jetzt gehe ich zum Holz sammeln, weil dort muss ich unendlich viel Holz sammeln und so kann man diese Prioritäten ein bisschen verschieben. Das ginge einfacher, aber es ginge auch umständlicher. Also das funktioniert schon, das habe ich nicht gedacht, das ist irgendwie ein Problem.
Was ist denn die Ressource oder die Triebfeder, die dich so ein bisschen durch die Zeitalter treibt?
Puh, also ich glaube, das wird wahrscheinlich die Nahrung sein in den unterschiedlichsten Ausgestaltungen. So, das ist so, du meinst, was mich fortschreiten lässt?
Ja, aber auch gleichzeitig
also ich dachte,
Nahrung ist wohl die limitierende Ressource, das absolut Wichtigste.
Genau, so habe ich das auch verstanden. Genau, also das ist, kann man sich ja wohl denken, aber das ist tatsächlich auch die komplexeste Ressource. Das heißt, man kann eben nicht nur Fleisch verarbeiten, sondern eben auch unterschiedlichste Pflanzen. Ich glaube, insgesamt 20 verschiedene Pflanzenarten kann man da domestizieren und ernten. Aber die Ressource, genau, die mich durch die Zeitalter bringt, die ist das Wissen. Also relativ gamey so. Wenn du bestimmte Meilensteine erreichst im Spiel, dann bekommst du Wissenspunkte und wenn du genug gesammelt hast, kannst du sie in so einem Technologiebaum bestimmte neue Technologien freischalten. Und meinetwegen zum Beispiel, erster Meilenstein, es wohnen 10 Leute in deinem Dorf, nächster Meilenstein, du hast dein erstes Wild gejagt. Und so sammelst du die Punkte und kannst dann investieren in Technologien wie Schlitten bauen und mehr Ressourcen können jetzt gesammelt werden oder neue Wohntypen, also neue Wohngebäudetypen oder neue Gegenstände können hergestellt werden. Und wenn du ganz viele Punkte gesammelt hast, dann kannst du eben auch anklicken, hey, ich möchte ins nächste Zeitalter schreiten und dann dort quasi hingehen. Und das System ist halt so standardmäßig und klassisch, wie man sich es nur vorstellen kann und deswegen auch relativ langweilig, weil du kannst halt auch nichts falsch machen. So, du kannst dich nicht verskillen quasi, du kannst nicht dich falsch entwickeln. Du bist immer fortschreitend in der Geschichte, progressiv unterwegs und immer nach vorne. Es gibt nie irgendwelche Fehler, die du da machen kannst. Und deswegen ist das so ein bisschen, also es fühlt sich eher an wie so eine Bremse, damit du nicht zu schnell das Spiel durchgespielt hast und nicht wie so ein spannendes weiteres Problemfeld, wo du Probleme lösen musst oder so.
Man scheint sich ja auch ohnehin sehr linear durch das Spiel zu bewegen. Immer entlang dieses Zeitstrahls und der Technologien. Es gibt da keine Spezialisierungsmöglichkeiten für deine Siedlung oder für dein Gameplay, oder?
Mm, ich, also es wird dir auf jeden Fall nicht vom Spiel empfohlen. Du sollst schon so eine Allround-Siedlung machen, die sich super mit allem selbst versorgen kann. Es gibt allerdings einen Händler, der regelmäßig bei dir ans Lagerfeuer kommt und sagt so, hey, ich habe hier so ein paar Dinge mit dabei, hast du nicht Lust zu tauschen? Es gibt ja auch kein Geld natürlich, sondern du kannst nur Dinge tauschen. So wie du es jetzt gefragt hast, habe mich jetzt tatsächlich drauf gebracht, ich glaube, man könnte das vielleicht schon machen, dass man sich spezialisiert auf 1, 2, 3, 4, 5 Ressourcen und den Rest immer handelt. Aber ich glaube, damit macht man sich es nur unnötig schwer und nervig. Also tatsächlich musst du dann, ja.
In dem Spiel gibt es keine sowas wie Quests oder Missionen oder Szenarien, die man noch zusätzlich reinladen kann, um da ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Denn diese Sorte Spiel, die lässt mich meistens fallen, nachdem ich so diesen Gameplay-Loop einmal erlebt habe. Ich habe gesehen, wie so eine Siedlung wächst und wie das alles aussieht. Banished hat da noch diesen Survival-Faktor gehabt, weil da auch wirklich Siedlungen sehr leicht vor die Hunde gehen konnten, was mich dann schon ein bisschen motiviert hat, das auch ein zweites oder drittes Mal zu probieren. Aber irgendwann habe ich auch da alle Gebäudetypen gesehen, habe mehr oder weniger gesehen, was das Spiel hergibt und sah dann eigentlich keinen Grund, das nochmal von vorne anzufangen. Hat Dawn of Man auch dieses Problem oder haben die Entwickler irgendwelche Wege gefunden, da auch ein erneutes Ranspielen interessant zu machen?
Also es gibt keine direkten Missionen oder Quests, so wie zum Beispiel in Foundation, das wir jetzt erst kürzlich besprochen haben, weil da ist es ja tatsächlich so, da kriegst du regelmäßig Einblendungen und dann steht dann da, nächster Meilenstein, irgendwie 5 Gebäude errichten oder so. Das gibt's da gar nicht, das finde ich persönlich sehr angenehm, weil du dann in deinem eigenen Tempo alles so ein bisschen ausprobieren kannst und dich so ein bisschen durch diese Spielwelt siedeln und bewegen kannst. Das finde ich sehr angenehm. Es gibt allerdings trotzdem ein System, das dich so ein bisschen dazu anhält, bestimmte Meilensteine zu erreichen, und das heißt tatsächlich auch Meilensteinsystem. Das heißt, so Dinge wie, du hast zum ersten Mal ein Spiel durchgespielt oder du hast bestimmte Zeitalter erreicht oder du hast bestimmte Technologien erforscht. Dafür kriegst du einen Meilenstein und mit diesem Meilenstein kannst du andere Spielmodi freischalten. Und dazu kommen wir noch was, das ich noch gar nicht erwähnt habe. Zentral in diesem Spiel ist das ganz normale klassische freie Spiel. Das heißt, du wählst deinen Startpunkt und beginnst dann einfach zu siedeln und zu spielen. Es gibt aber allerdings noch unterschiedliche Szenarien und Herausforderungen, die so ein bisschen dein Spielerlebnis zuspitzen. Das heißt, du kannst dann zum Beispiel in der Eiszeit starten, hast dann längere Winter, oder du spielst in einer Welt, in der es besonders viele Räuber gibt. Das sind so Spielereien, die du dir eben freischalten musst durch diese Meilensteine, aber wirklich Spaß machen die ehrlich gesagt nicht. Also da gibt es auch ganz skurrile Dinge. Eine dieser Herausforderungen ist zum Beispiel, du spielst dann eine Herde von Mammuts und musst die irgendwie wie in so einem ganz schlechten Echtzeitstrategiespiel durch die Spielwelt bewegen und zu einem riesigen See führen, und dann kommen da halt Wölfe und die Wölfe sind so klein, dass du sie gar nicht anklicken kannst, und dann, also es war ganz furchtbar, da habe ich echt, also habe ich mir auch gefragt, also was soll das denn so? Das hat so gar nichts mit der Spielidee zu tun. Das kann man getrost, finde ich, von überfallen lassen. Also im Zentrum des Spiels ist schon das freie Spiel, und das kann man von Anfang an auch komplett so genießen, wie es da ist.
Hat das Spiel einen ordentlichen Wuselfaktor, TM?
Also den gibt es tatsächlich, die Leute wuseln und laufen umher, das ist ganz schön anzusehen. Es erinnert mich aber mehr an so einen Ameisenhaufen als an so gemütliche, jetzt fällt mir kein anderes Tier ein, das gemütlich ist. Was sind gemütliche Tiere?
Kapibaras, Dachse, Faultiere, Waschbären.
Ich nehme das erste, das klingt sehr gut. Genau, also so ist es nicht, die sind alle sehr gestresst, habe ich immer so den Eindruck, so, aber vielleicht bin auch nur ich das, der sehr zu viel reinliest. Die sind halt sehr, die haben halt quasi nie Freizeit, die sind ständig am Werken und Arbeiten, und der realistische Look, so, also die sehen halt auch aus wie Menschen und nicht so wie so Siedlerknuffs oder so. Das ist kein Spiel, finde ich, wo man sich wirklich hinsetzt und sich das so ein bisschen gibt und das alles genießt, was da präsentiert wird. Tatsächlich war es so ein Spiel, was ich jetzt auch gestern nochmal gemerkt habe, kurz vor dieser Aufnahme. Da stelle ich gerne mal auf die 8-fache Geschwindigkeit hoch und gehe dann ins Bad und putze Zähne oder so und komme dann wieder zurück, weil es kann nichts passieren. Also diese Siedlung kann nicht kaputt gehen plötzlich. Es gibt keine richtige Bedrohung relativ ab einem bestimmten frühen Zeitpunkt im Spiel. Du musst nie groß Angst haben und du willst eigentlich nur Fortschritte haben. Also du weißt jetzt, ich brauche jetzt eine gewisse Zeit, um Wissenspunkte zu generieren, und dann stelle ich einfach mal auf 8-fache Geschwindigkeit und lass das durchlaufen. So. Also das ist tatsächlich so, das ist dann so eine Art von Spiel, die ich persönlich dann auch gar nicht mehr so schön und reizvoll finde, weil ich mag es dann schon, wenn man sich ganz gemütlich dahinsetzt und das wie so ein Terrarium anguckt. Klar. Und das so in Echtzeit genießt.
Aber auch dabei bleiben muss, ne? Weil sonst könnte ja was genau schief gehen.
Das finde ich wie so Kinder, die man im Blick halten muss.
Ja, so, das genau. Finde ich interessant angesichts der Vorlage Banished, die ja dann schon ein Stück weit unbarmherzig war und gnadenlos, ja, wenn man Fehler gemacht, ja, hat, und vor allem, weil man, ja, die Fehler teilweise erst sehr spät erkannt hat, nachdem sie, ja, praktisch ihre Resultate erzeugt haben. Dass die Entwickler das nicht in diesem Spiel abbilden, ist denn das Ist das Fundament für so ein Gameplay da und das ist bloß ein Tuning-Problem oder fehlen da auch tatsächlich so gewisse Survival-Systeme oder so Konsequenzen in dem Gameplay, die das Spiel einfach viel zu einfach machen? Also ist es behebbar?
Ich kann mir vorstellen, wenn man die Winter zum Beispiel länger machen würde und die Winter härter machen würde, dass man dann mehr Herausforderungen hat, wirklich genug Nahrung zum Beispiel einzulagern. Das ist so ein Moment, wo ich denke, da könnte man ansetzen. Aber auf der anderen Seite gibt es so Features, die einfach nicht drin sind, die sich anbieten würden durch das Feature. Zum Beispiel eben diese Individualisierung der einzelnen Bewohner, dass die viel wertvoller sind. Da habe ich nicht den Eindruck, dass das noch kommt. Das ist so auch dieses Befinden, die Befindlichkeit der einzelnen Einwohner gelöst durch diese Moralanzeige. Die ist halt super oberflächlich. Du kannst halt die Leute einfach aufpäppeln, wenn du sie zum Beten schickst, so, und das war's. Und da könnte man halt viel mehr draus machen, wie eine erfolglose Jagd gehabt oder Leute sterben in deiner Sichtweite. Auch das, wenn Leute sterben, sie bloppen dann einfach aus der Spielwelt raus. Die Leute kommen manchmal noch und holen die Kleidung ab und lagern sie wieder im Lagerhaus, weil das halt wieder Ressourcen sind, die frei geworden sind.
Keine Friedhöfe oder Gräber oder sowas?
Genau, das finde ich super schade, weil Grabkultur, und da muss ich ganz kurz den Typen in mir raushängen lassen, der das mal am Rande zumindest studiert hat, Urenfrühgeschichte. Grabkultur und diese ganze Sterbekultur, die spielt da so eine große Rolle in diesen Gemeinschaften, vor allem in dieser Zeit. Und da hätte man eigene Features draus machen können. Aber jetzt ist es halt tatsächlich so, die Leute sterben, sofort kommen die Ameisenmenschen und sammeln die Ressourcen ein, die frei geworden sind, und die Leute ploppen dann so weg, die Leichen. Und Friedhöfe gibt es nicht, es gibt nur so ein Totem, und das heißt vom Spiel, so wird das beschrieben, als ein Gedenkort für die Verstorbenen. Aber sie hätten auch hinschreiben können, ein McDonald's irgendwie in der Steinzeit oder so. Es wäre genau das Gleiche. Die Leute kommen dorthin, setzen sich hin, reden miteinander, beten, und die Moralanzeige geht wieder nach oben. Also das ist halt so ein kompletter Aspekt des Spiels, den sie rausgenommen haben oder gar nicht erst drin hatten. Und das finde ich schade, weil dort hätte man das Spiel komplexer und tiefer machen können. Weil wie gehst du denn mit Leuten um, die beten wollen und die trauern wollen, aber die auch eigentlich arbeiten müssten? Das sind so Ideen und so Spielmomente, die einen wirklich zum Nachdenken bringen. Aber wie es jetzt ist, wie gesagt, achtfache Geschwindigkeit, Zähne putzen, Abendessen machen, und da passiert schon nichts. Leider, leider. Lustig.
Ja, schade. Ich angesichts deiner Beschreibung stelle ich mir eben auch solche Systeme vor, wie sie zum Beispiel in Rimworld hat, wo die Leute ihren eigenen Willen haben, ihre eigenen Bedürfnisse, auf extrem viele Umwelteinflüsse reagieren, auch ein Bedürfnis nach Schönheit, nach Komfort, nach Wärme. Allerdings ist da auch die Simulation viel komplexer in diesem Spiel, und das hat Jahre gedauert, bis das jetzt released wurde. Man kann ja nicht von jedem Aufbaustrategieentwickler einen Komplexitätsgrad von Rimworld erwarten, aber es scheint schon dein großer Kritikpunkt zu sein, dass hier einfach mehr gegangen wäre.
Ja, und vor allem nicht nur das, weil das kann man ja oft sagen bei fast jedem Spiel, aber so wie es ist, ist es halt einfach zu einfach. Mhm. Und ich bin niemand, der sagen würde, ey, alle Spiele müssen super schwer sein und es ist nur cool, wenn man wirklich damit prahlen kann, dass man die schwersten Spiele der Welt durchgespielt hat. Darum geht's gar nicht. Aber diese Simulation verliert einfach ihren Reiz, wenn man dann schnell genug gemerkt hat, im Grunde spielt sich's von alleine. Und ich kann denen jetzt noch neue Aufgaben geben und neue Gebäude erforschen und so weiter. Aber im Grunde gibt es keine Herausforderungen mehr für mich und für meine Leute. Und das Ding ist auch, das Spiel ist eben schon fertig erschienen. Also es kostet rund 21€ knapp auf Steam.
20,50 glaube ich.
Genau, 20,50. Und es ist halt kein Early Access mehr. Das heißt, ich rechne nicht damit, dass noch große, große neue Features reinkommen, sondern dass noch feingetuned wird. Und das machen die Entwickler tatsächlich. Ich habe mich mal so ein bisschen durch die Patchnotes gelesen. Also die hauen regelmäßig, fast wöchentlich, große Updates raus, in denen vor allem die KI noch weiter verfeinert wird, in denen noch neue Ressourcen vielleicht mal eingeführt werden. Aber so ganz grundlegende Spielmechaniken, ich glaube, mit denen muss man nicht mehr rechnen.
Ist es denn wenigstens ästhetisch befriedigend? Ist dieses Aufleveln, Upgraden und das Führen der eigenen Siedlung in eine, in Anführungszeichen, moderne, das ist in dem Fall halt Endstation Eisenzeit, ist das wenigstens cool und befriedigend? Denn das schätze ich auch in vielen solchen Spielen dieser Art, auch wenn die manchmal gar nicht mal so schwierig sind, wenn das cool ist irgendwie, wie diese Siedlung immer größer und moderner wird, dann kann das ja auch vielleicht befriedigend sein.
Also das funktioniert schon, also so diesen, so ein bisschen Terrarium-Effekt gibt es schon, weil das liegt daran, also die Grafik selbst, da tue ich mich ein bisschen schwer, die könnte auch, also die macht das Spiel ein bisschen älter, als es eigentlich ist, so, es ist nicht so ganz top-notch.
Die wirkt
so
mega altbacken auf den Screenshots.
Also es ist schon ein bisschen, also es ist wirklich nicht so, dass man jetzt denkt, also so super hässlich, aber man merkt, es ist jetzt wirklich nicht so das Allerneueste, was die Technik so hergibt, aber es funktioniert, und zumindest mir fällt es relativ einfach, das dann auszublenden, mich darauf einzulassen, und dann gibt es auch wirklich Momente, wo du dann ranzoomst, man kann relativ nah rangehen und einfach den Leuten zuschaust, weil die Sachen, die sie machen, die sind relativ detailliert animiert. Also wenn dann da wirklich Leute mit einem Mörser Getreide zerreiben oder wenn da Leute Werkzeuge herstellen. Die Handbewegungen sind immer die gleichen. Also das kann man nicht vergleichen mit einem Anno in der höchsten Detailstufe oder sowas. Aber man kann doch ein bisschen zugucken. Und das ist dann zumindest so ein bisschen Entspannung zum Zuschauen, was ich mir von diesen Spielen ja immer sehr erhoffe und was ich mir dann immer sehr wünsche. Das ist schon so ein bisschen, aber also auch da, ne, der Effekt stellt sich relativ schnell ein, dass du dann alles gesehen hast und dann macht es dich auch nur noch begrenzt glücklich zu sehen, wie deine Siedlung wächst, weil du kennst halt dann irgendwie alles. Also so viele Details gibt die Spielwelt dann doch nicht her, dass du dich immer wieder neu verlieben und immer wieder neue Details entdecken kannst.
Gibt's, leider, auch da. Gibt es eigentlich ein Ende? Der Sandbox-Modus, sagst du, ist ja das Herzstück des Spiels. Die Spielbeschreibung sagt, wir fangen in der Steinzeit an, wir enden in der Eisenzeit. Gibt es dann einfach keine neuen Upgrades mehr? Du spielst ewig weiter? Oder gibt es auch tatsächlich ein Ziel, das du erreicht hast und die Credits spielen ab?
Nee, ist tatsächlich, also du siedelst bis in die Endlosigkeit quasi. Also es gibt ein Bevölkerungslimit, das hast du dann irgendwann erreicht. Das wird jetzt aber auch von den Entwicklern angehoben. Aber wenn der Technologiebaum voll ist und du alles erforscht hast, dann war es das im Grunde. Dann spielst du eigentlich nur noch weiter, weil du Spaß dran hast, schätze ich. Aber es gibt nichts mehr, wo du dann denkst, es gibt ein Endgame oder keine Ahnung, jetzt kommen alle Mammuts der Welt und rächen sich an deinem Dorf oder so. Das passiert alles nicht. Also ich meine, nicht, dass ich das jetzt gewollt hätte, aber es war das Erste, was mir eingefallen ist. Also sowas passiert nicht. Du lässt das quasi so auslaufen. Und auch das, ne, Geschmackssache ist für mich jetzt persönlich nicht so ein großes Problem. Aber ich glaube, oft werde ich da nicht mehr hinkommen, weil der Weg dorthin halt zu schnell, zu langweilig und zu einfach wird.
Wie lange braucht man denn, um den Technologiebaum einmal komplett freizuschalten? Was meinst du denn?
Boah, also ich sag mal so, von meinen Durchläufen sage ich mal so 5-6 Stunden. Ach, so echt? Etwa.
Das ist gar nicht mal so viel.
Nee, aber ich habe auch viel gemacht mit achtfacher Beschleunigung. Ja. Das kann natürlich das Ergebnis jetzt arg verfälschen, weil ich dann echt Stellen hatte, wo ich dachte, jetzt habe ich halt einfach nichts zu tun und muss einfach warten, bis die Leute ihre Wissenspunkte da gesammelt haben. Und in einem Spieldurchlauf hat es erheblich länger gedauert, aber das war auch der, wo ich allen Leuten gesagt habe, ihr seid jetzt obdachlos und müsst alle gleichzeitig eure Hütten aufwerten. Das war halt Stresssituation, die alles so ein paar Jahrzehnte verzögert hat. Genau, und die Entwickler sagen ja, wie gesagt, es gibt noch diese Herausforderungen und diese besonderen Szenarien, aber also reizvoll sind die nicht. In anderen Spielen sind das einfach nur Parameter, die du im Hauptmenü einstellen würdest. Mhm. Also mehr Räuber, längere Winter, weniger Ressourcen, aber das ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, das motiviert mich da, die Meilensteine freizuschalten oder so.
Ja. Ach Gott, ich bin jetzt so ein bisschen ernüchtert. Ja. Das Spiel wirkte auf mich so ein bisschen wie ein offensichtliches Indie-Spiel. Offensichtlich kleineres Studio, kommen übrigens aus Spanien, also auch cool, Europäer. Die haben offensichtlich nicht das Riesenbudget, aber hey, man braucht ja nicht die Mega-Grafik. Aber von allem, was du mir erzählt hast, ist da einfach ganz wenig dabei, was ich für sonderlich interessant finde. Das ist irgendwie...
Ja. Also das ist halt auch so schade, weil, also ganz davon abgesehen, dass sie natürlich meine Idee geklaut haben, auf die ja sonst niemand gekommen ist, es ist halt schade, es gibt halt keine Alternative so richtig. Du kannst halt, wenn du so ein Spiel wie Banished spielst, ja, mittelalterliche Aufbausimulation, da gibt's halt Dutzende, die dasselbe Setting haben, nur eben andere Ausprägungen, zum Beispiel Foundation eben, das ist dann wie ein Banished, nur in viel freundlicher. Aber Dawn of Man, ein Aufbausimulation in der menschlichen Frühzeit, also finde da mal eine Alternative, die einigermaßen gut ist und nicht vor 25 Jahren erschienen ist. Das ist halt so ein bisschen ärgerlich daran. Und es gibt halt wirklich immer Momente, wo ich denke, da haben die Entwickler wirklich Begeisterung am Schauplatz gezeigt und haben sich da inspirieren lassen. Ein Feature, das ich noch gar nicht angesprochen habe, das kann ich ganz kurz noch abhaken, ist die sogenannte Ursicht. Das heißt, es gibt dann wie bei Assassin's Creed so eine Eagle's-Eye-Perspektive, wo die ganze Spielwelt gekraut wird und man nur Ressourcen und Tiere farbig hervorgehoben sieht. Und das dient zum einen zur Orientierung, aber eben auch bei der Jagd, dass du erkennen kannst, welche große und gefährliche Tiere sind. Und die sind dann in Rot und Gelb dargestellt, also wie Mammuts und Wölfe und so weiter. Und welche Tiere eher harmlos sind. Und dann kannst du da sogar noch unterscheiden zwischen älteren Tieren und jüngeren Tieren. Das heißt, du kannst dann wirklich gezielt herauspicken, die schwächsten Tiere, die am wenigsten Risiko für deine Menschen bedeuten. Die Idee ist halt super und halt genährt aus dem historischen Setting. Aber es ist viel zu schnell irrelevant, weil du dann zu dem Punkt kommst, wo deine Leute Bögen haben und Waffen, die so gut sind, dass du dir gar keine Sorgen mehr machen musst und auch Mammuts jagen kannst. Also das ist halt so Ach, das ist so, du siehst dein Kind dabei, wie es Fahrradfahren lernt und du siehst, wie so die ersten Treter gemacht werden, aber dann explodiert das Fahrrad und das Kind zieht aus oder so. Keine Ahnung. Also es ist frustrierend. Du siehst, wie schön es werden könnte, aber du siehst auch, wie viele Probleme es gibt auf dem Weg dahin.
Ja, ach schön.
Ja.
Ja Gott, immerhin, du hast noch am Horizont vor kurzem angekündigt, exklusiv auf dem Epic Game Store wird es erscheinen. Ich weiß noch gar nicht wann, ob das schon einen Release-Termin hat. Es gibt dieses Ancestors Legends, was dieser Assassin's Creed Producer oder Designer Patrice Désilets gerade anleiert. Da spielt man praktisch das Bindeglied zwischen Affe und Mensch, die wirklich vor, ich glaube, das dürfte dann der Beginn des Pleistozän sein, also vor Millionen von Jahren in der Wiege der Menschheit in Afrika, hüpft man über Bäume, legt sich mit Riesenfauna an. Ich weiß nicht, hast du das schon mal einen Trailer gesehen davon? Ist ja jetzt kein Aufbauspiel, aber dein Beritt sollte es sein.
Ich habe das auf jeden Fall schon im Blick, sieht super spannend aus, ist halt leider völlig anderes Genre. Was vielleicht ein bisschen näher dran ist mir gerade noch eingefallen und ich hoffe, dass der Name richtig ist. Wenn nicht, dann werde ich es im Forum nochmal korrigieren, aber ich glaube, das Spiel heißt Ancient Cities. Das ist ein Indie-Projekt, ich glaube auch von Spaniern, aber da könnte ich jetzt auch falsch liegen, ist ja auch nicht wichtig. Aber das ist auch ein Spiel, das hat ein ähnliches Setting, ist nicht ganz so weit in der Steinzeit wie Dawn of Man, aber auch dort geht es darum, eine Siedlung aufzubauen, auch dort geht es darum, einen funktionierenden Wirtschaftskreislauf zu errichten. Das sieht mir aber insgesamt komplexer und auch anspruchsvoller aus. Aber das Spiel ist noch lange nicht fertig, wird entwickelt von einem sehr kleinen Team, also auch Indie-Studio. Das könnte man sich mal so ein bisschen auf den Bildschirm ziehen und im Blick behalten. Aber momentan, aktuell, kenne ich leider keine gute Alternative zu Dawn of Man. Und das ist schade.
Ja, mir fällt noch die Mod ein, From Stone Age to Cosmos für Civilization. Für Civilization 4 ist das allerdings, die ist schon relativ alt, die einfach die Zeiträume nochmal extrem verlängert und man setzt extrem weit vor dem normalen Technologiestart von Civilization ein und ist damit beschäftigt, Bären zu sammeln und Tiere zu fangen und zu zähmen, um sie als Maskottchen für den Stammeshäuptling zu benutzen und all sowas.
Ja.
Aber das ist auch nicht dasselbe. Es ist nicht die Idee, die du hattest in deinen schlaflosen Nächten, die nach wie vor realisiert werden muss. Und ohne Scheiß, rundenbasierter XCOM-Kampf bei der Jagd gegen Tiere und beim Konflikt mit anderen Menschen, das wäre dann perfekt, weil dann hast du diesen Permadeath, dann weißt du genau, wer dein Profi für Bogenschießen ist oder nicht und dann wirst du laut aufschreien, wenn er das Zeitliche segnet.
Ich habe nur so ein bisschen Hoffnung, die ich da in die Modding-Community setze von Dawn of Man.
Es gibt tatsächlich
schon erste Mods, ja genau. Allerdings, ich habe mir mal rausgeschrieben, welche momentan die drei erfolgreichsten, also meist runtergeladensten Mods sind. Und das ist leider auch so ein bisschen stellvertretend für die Kreativität und die Inhalte, die da momentan zur Verfügung gestellt werden. Auf Platz 1 sind die chinesischen Übersetzungen, also bringt uns nicht so viel. Platz 2 ist ein nomadischer Start. Das bedeutet eigentlich nur, dass du halt umherziehen kannst und dir einen anderen Startpunkt suchen kannst, als den, der vom Spiel vorgegeben wird. Und das dritte ist ein Adam und Eva-Mod. Das heißt, du startest nur mit zwei nackten Leuten, Mann und Frau. Und das bedeutet, du verlangsamst halt einfach deinen Spielstart, weil bis die Kinder bekommen haben und so weiter, das dauert dann halt. Und das war jetzt auch gar nicht so gemeint, wie es jetzt vielleicht klang, dass ich gesagt habe, so nicht so super kreativ. Aber es fehlen dort halt so ein bisschen die Dinge, die ich mir erhofft habe. Also noch schwierigere Jagd oder mehr Strafen, wenn du irgendwie Leute sterben lässt oder all das. Das fehlt halt noch völlig und ich weiß auch nicht, ob das kommt natürlich.
Ist halt die Frage, ob die Mod-Entwickler überhaupt die Möglichkeiten haben, sowas einzubauen oder ob sie jetzt einfach nur hier, wie bei den Beispielen, die du genannt hast, einfach so ein bisschen an den Reglern rumspielen können, die ihn zur Verfügung stellen, aber eben nicht so gewaltig. Ach Gott,
eben,
Dawn of Man, mach mal eine Schleife drum und fasse zusammen, was du fühlst. Dom.
Ja, also Dawn of Man, auf den ersten und auch vielleicht sogar zweiten Blick ein wirklich vielversprechendes Spiel, vielversprechende Idee in einem tollen Setting, also menschliche Frühzeit bringt viele Möglichkeiten mit sich, ein paar davon hat das Entwicklerteam auch für sich entdeckt und in Features verpackt. Vor allem möchte ich nochmal herausheben, diese Idee, keine Berufe zu verteilen, wirklich die historische Vorlage zu nehmen und zu sagen, okay, das übernehmen wir jetzt so, die Tatsache, dass es keine großen Spezialisierungen gab in dieser Zeit. Jeder darf alles machen und wenn unsere KI damit nicht klarkommt, dann ist der Spieler schuld und er weiß das dann auch. Und das finde ich eine tolle Idee. Alles andere, also der Schwierigkeitsgrad, die Tiefe der Simulation, die Art und Weise, wie du mit der Spielwelt interagierst, es gibt ja auch keine diplomatischen Beziehungen oder so zu anderen Stämmen, das haben wir gar nicht angesprochen, aber da gibt es auch nichts zu reden. All das fehlt und all das macht dieses Spiel zu einem, zu einer Simulation, die man relativ schnell durchgespielt hat, selbst wenn man noch nicht am Ende angekommen ist. Also man hat schnell alles gesehen, man hat schnell alles begriffen und ehe es man sich versieht, kommt man dann in so Situationen wie ich, dass man halt wirklich achtfache Beschleunigung anmacht und dann im Grunde einkaufen gehen kann und man weiß genau, es passiert nichts, es geht nichts kaputt, es wird nichts Schlimmes passieren und das ist halt schade. 20 Euro kostet das Ding, 21 Euro, 20,50 so in dem Bereich. Also ich persönlich bereue es jetzt nicht, dass ich mir das gekauft habe, weil ich finde das schön, mal in dem Setting unterwegs zu sein mit dem Spiel und mal zu sehen, was man da so machen kann und was nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich das so weiterempfehlen würde. Ich glaube, das ist so ein klassischer Wishlist-Titel, den man sich mal draufsetzt und guckt, wenn das ein bisschen billiger geworden ist, dass man sich das dann nochmal näher anschaut. Und wer weiß, vielleicht kommt ja auch mit Updates und Patches noch ein paar Spielfunktionen dazu, die ich momentan vermisse. Aber so wie es gerade ist, denke ich mir, Mensch, ich werde doch noch weiter an meiner eigenen Idee herumwerkeln und dann vielleicht doch eine Steinzeit-Simulation rausbringen, die ein bisschen anspruchsvoller und ein bisschen komplexer ist als Dawn of Man.
Wunderbar. Dann wünsche ich dir auch in Zukunft noch viele schlaflose Nächte, ja, dass das Design-Dokument irgendwann fertig wird.
Ja, ich freue mich drauf. Wird dann hier besprochen. Vielleicht machen wir dann tatsächlich eine Folge draus, in dem ich mein Spiel euch pitche.
Ja,
ja und, genau. Und dann müsst ihr sagen,
Wolfgang nimmt es auseinander. Oder ist Wolfgang das sagt schön. Dir, warum das alles Blödsinn ist, was du gerade pitchst.
Das ist eigentlich eine tolle Idee. Ja, aber ich glaube, damit sind wir am Ende. Vielleicht noch ein Shoutout an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Fühlt euch herzlichst eingeladen, in dem Forum-Thread, den ich zu dieser Folge eröffnen werde, euch über dieses Spiel auszutauschen, über diese Folge auszutauschen und vor allem, was auch mich persönlich interessieren würde, vielleicht sogar Spiele zu empfehlen, die in diesem Genre verortet sind und die vielleicht ja doch sogar in der menschlichen Frühzeit spielen und die ich und Sebastian einfach nicht kennen. Es wäre schön, eure Empfehlung dazu lesen. Bis dahin würde ich sagen, wir hören uns ein weiteres Mal beim nächsten Mal und damit, bevor ich mich noch mehr verhaspel, ein weiteres Mal mit dieser sehr komischen Abmoderation sage ich tschüss. Sebastian, ich renne vor Scham jetzt von diesem Mikrofon davon.
Ausgezeichnet. Ich hasse das auch.
Tschüss. Ciao.
Also, nein. Die Abschlussmonologe, das lassen wir jetzt ruhig auf der Spur, da renne ich jedes Mal in meinen Untergang. André und Jochen lassen mich das manchmal machen, auch bei den Sonntagspodcasts und es ist wie ein Reh im Scheinwerferlicht, ja. Gehe ich da einfach, das ist alles, geht immer schief. Und deswegen freue ich mich, dass ich nicht der Einzige bin. Und ich freue mich über das Gespräch und dass ihr da draußen zugehört habt. Jetzt bin ich raus und du sagst das letzte Wort.
Also, auf Wiedersehen. Tschüss.